Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Mittwoch, den 26. Februar. 150 Afghanen landen in Deutschland. In einem Charterflug der Bundesregierung. Das Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen läuft munter weiter. Wohl aus Wahlkampfgründen stornierte die Bundesregierung in den vergangenen Wochen 2 Ausreiseflüge von Afghanen nach Deutschland. Am Dienstagmorgen landete eine Chartermaschine aus Islamabad am Berliner Hauptstadtflughafen, wie Welt exklusiv aus Regierungskreisen erfuhr. Nach letztem Stand an Bord 155 Afghanen, die von der Bundesregierung eine Aufnahmezusage bekommen haben und über verschiedene Aufnahmeprogramme einreisen dürfen. Die CDU spricht von einer Unverfrorenheit. Insgesamt hat Deutschland nach dem Fall Afghanistans an die Taliban im August 2021 mehr als 48.000 Afghanen eine Aufnahme zugesagt. Mit den neuesten Ankömmlingen sind nun knapp 36.000 Personen, die von der Bundesregierung als besonders gefährdet eingestuft wurden, in Deutschland aufgenommen worden. Die Kosten belaufen sich nach Weltinformation bislang auf mehrere 100 Millionen Euro. Damit ist die Summe deutlich höher als der zuletzt genannte zweistellige Millionenwert. In den Wochen vor der Bundestagswahl hatte das Bundesinnenministerium 2 Charterflüge kurzfristig abgesagt, offiziell aufgrund von logistischen Problemen. Mehrere Personen aus Diplomatenkreisen äußerten gegenüber Welt Zweifel an der Erklärung. Demnach handele es sich eher um ein Wahlkampfmanöver von Innenministerin Nancy Faeser. Nach mehreren Gewalttaten durch Afghanen in Deutschland war der Druck auf Faeser gestiegen, Straftäter nach Kabul abzuschieben. Während ein weiterer Rückführungsflug auf sich warten lässt, hätten Meldungen über die Einreise weiterer afghanischer Staatsbürger die öffentliche Stimmung weiter anheizen können, so die vermutete Überlegung innerhalb der Regierung. Zuletzt war rund einmal im Monat ein Flugzeug mit Afghanen nach Deutschland gestartet, das letzte Ende Januar mit 144 Passagieren. Etwa 3000 Afghanen mit Aufnahmezusage warten derweil weiter in Islamabad auf ihre Evakuierung durch die Bundesrepublik. Ihre Situation sei prekär. Deutschland hat ihnen zugesagt, sie auszufliegen. Oft haben die Familien alle Besitztümer in Afghanistan verkauft. In Pakistan, wo Sicherheitsgespräche stattfinden und die Charterflüge starten, haben sie nur für 3 Monate ein Visum. Die Verfahren vor der Ausreise dauern regelmäßig um ein Vielfaches länger. Die CDU hatte zuletzt angeprangert, dass es lediglich am politischen Willen der aktuellen Bundesregierung liegen würde, dass diese Aufnahmeprogramme nicht gestoppt werden. Solange es keine neue Regierung gibt und die alte weiterhin im Amt bleibt, solange werden auch die Charterflüge für Afghanen nach Deutschland munter weitergehen. Der Islamische Staat ruft zu Anschlägen gegen den Kölner Karneval auf. Im Internet drohen sie mit Anschlägen auf den Straßenkarneval. Der zuständige Einsatzleiter der Polizei sieht darin einen Versuch, die Bevölkerung weiter zu verunsichern. Auf der deutschsprachigen Propagandaseite zeigen die Terroristen eine Liste mit potenziellen Zielen. Weiberfastnacht auf dem Altermarkt in Köln in NRW, die Karnevalsparty von Greencom in Köln, eine Rosenmontagsfeier in Nürnberg und die Schlagerparty Festival der Liebe in Rotterdam. Polizei, Staatsschutz und Verfassungsschutz kennen die Terrordrohung, sind alarmiert und prüfen mögliche Sicherheitsvorkehrungen. Das Einsatzkonzept für die Kölner Polizei werde für die Veranstaltungen angepasst. Details bleiben geheim, um Täter nicht zu warnen. Man sei aber aufgrund der abstrakt hohen Gefahr im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen auf derartige Entwicklungen vorbereitet, erklärt Martin Lotz, Einsatzleiter der Polizei Köln gegenüber Bild. Ein Staatsschützer äußert sich gegenüber der Bild-Zeitung, diese Attentatsaufforderungen verbreiten sich schnell. Gerade in den letzten Monaten gibt es eine wachsende Mobilisierung und Radikalisierung unter Islamisten. Die IS-Strategie, selbst radikalisierte Einzeltäter über das Internet zu motivieren, scheine zunehmend erfolgreich. Der Staatsschützer sagt in Bild, man müsse Drohungen ernst nehmen, sich aber nicht verunsichern lassen, das sei das Ziel der Terroristen. Er betont, es gibt keine konkreten Planungen, man will einfach potenzielle Täter animieren. Es ist nicht möglich, solche riesigen Veranstaltungen hundertprozentig zu schützen. Nancy Faeser hatte zuletzt ebenfalls mitgeteilt, dass es keine konkrete Gefahr für den deutschen Karneval und die Umzüge gebe. Obwohl mittlerweile einige Umzüge in Deutschland wegen zu hoher Kosten für die Sicherheitskonzepte abgesagt wurden. Der Staatsschützer warnt auch vor Attentaten mit Messern. Diese seien leider immer verfügbar und man sei für jeden Hinweis aus der Bevölkerung dankbar, wenn junge Menschen sich plötzlich verändern würden. Auf der Webseite forderten die Terroristen die Menschen auf, gezielt mit Autos solche Attentate und Anschläge zu begehen. Der kürzlich verhinderte Attentäter aus Wien sei gerade erst 14 Jahre alt und auch in Deutschland habe es im vergangenen Jahr Terrornetzwerke aus Jugendlichen gegeben. Diese seien auf TikTok und Instagram empfänglich für Propaganda und dort radikalisieren sie sich sehr schnell. Islamistische Prediger sind dort regelrechte Popfiguren für junge radikale Muslime. Auch hier hat es das Faeser-Ministerium in den letzten Jahren versäumt, effektiv zu handeln. Im Jahr 2022 hatte Nancy Faeser den Expertenkreis Islamismus trotz gegenteiliger Appelle nicht wieder eingesetzt. Nach Auskunft des Innenministeriums sei die Arbeit des Gremiums abgeschlossen worden. Es sei mit seiner Hilfe gelungen, der Bundesregierung einen guten Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Bearbeitung des politischen Islamismus zu verschaffen. Auch habe man ein Netzwerk von Experten aufbauen können. Der Rat war 2021 vom damaligen Innenminister Horst Seehofer für die Dauer eines Jahres einberufen worden. Dem Kreis gehörten Experten verschiedener Disziplinen an. Seehofers sozialdemokratische Nachfolgerin Nancy Faeser entschied sich im Jahr 2022 gegen eine Fortführung. Anträge der Union und der AfD im Bundestag zur Weiterführung dieses Expertenkreises wurden Ende 2022 von der Parlamentsmehrheit abgelehnt. Die Union stellt 551 Fragen an die Bundesregierung. Es geht darin um die Finanzierung von den NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen. Pauline Voss hatte für News Anfang Februar recherchiert, wie viele der Veranstalter dieser Demos gegen rechts von der Bundesregierung direkt oder indirekt finanziert werden. Darunter auch die Omas gegen rechts. Sie bezog sich in ihrer Recherche unter anderem auf eine Frage des AfD-Abgeordneten Bernd Schattner vom August 2024 an die Bundesregierung. Er wollte damals wissen, hat die Bundesregierung Kenntnis, ob die Omas gegen rechts Förderungen aus Bundesmitteln erhalten haben, zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung und wenn ja, seit wann und in welcher Höhe? Die Union springt nun auf diesen Zug auf und will in einer kleinen Anfrage unter anderem wissen, wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Vereins Omas gegen rechts Deutschland, der aus staatlichen Förderprogrammen stammt und gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Verein Omas gegen Rechts Deutschland e.V. und bestimmten Parteien oder politischen Akteuren? Ähnlich lauten die Fragen zu den anderen politisch tätigen Organisationen. Unterschrieben ist die Anfrage mit Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion. Auslöser für die Kleine Anfrage waren zuletzt die massenhaften Proteste gegen die CDU, nachdem diese im Deutschen Bundestag zusammen mit der AfD den Entschließungsantrag beschloss. Die Kleine Anfrage selbst trägt den Titel »Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen«, stellt 551 Fragen zu Organisationen wie Omas gegen Rechts, Bund und Greenpeace. Die Linken-Fraktion kritisierte die Anfrage als »Frontalangriff auf die Demokratie«. Für die Linken-Fraktion ist der Hintergrund klar. Mit einer parlamentarischen Anfrage rächt sich die Union für die antifaschistischen Proteste der letzten Wochen und startet zugleich einen beispiellosen Angriff auf die demokratische Zivilgesellschaft, erklärte die Abgeordnete Clara Bünger. Das erinnert an autoritäre Staaten und ist angesichts der Tatsache, dass die Union aller Wahrscheinlichkeit nach die nächste Bundesregierung anführen wird, äußerst besorgniserregend. Die Fragen der Unionsfraktion beziehen sich unter anderem auch auf das Recherchenetzwerk Korrektiv, das linksradikale Netzwerk Campact, das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC und die Amadeo-Antonio-Stiftung der ehemaligen Stasi-Mitarbeiterin Annette Kahane. Genannt werden darüber hinaus die Tierschutzorganisation PETA, die Organisation Animal Rights Watch, die Organisation Food Watch, die Deutsche Umwelthilfe, Agora Agrar, Agora Energiewende, das Netzwerk Recherche und der Verein Neue Deutsche Medienmacher, Sternchen Innen. Ein CDU-Abgeordneter aus Bremen will einem ARD-Sender keine Interviews mehr geben. Am Dienstag erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Röwekamp, warum er dem öffentlich-rechtlichen Sender Radio Bremen keine Interviews mehr gibt. Zuerst hat er die Junge Freiheit berichtet. Seine Gründe legte Röwekamp in einem Facebook-Post dar. Vor allem kritisierte er die aus seiner Sicht schlechte Qualität des Senders sowie dessen linksgrüne Ausrichtung. Röwekamp betonte, dass er mit allen in Bremen ansässigen Medien wie Weser Kurier, ZDF oder Radio Energy spreche, auch mit in Berlin ansässigen Medien wie dem Spiegel, Fokus und der Tagesschau. Über Radio Bremen sagte er allerdings, dass der Sender qualitativ sehr schlecht sei. Als Beispiel nannte er eine Anfrage, die einmal an ihn gestellt worden sei. Zitat: Was ist Ihre Aufgabe? Wie viele Reden haben Sie gehalten? Und was ist Ihr größter Erfolg? Solche und ähnliche Anfragen hätten keinerlei journalistischen Anspruch. Außerdem kritisierte er, dass der Sender seiner Meinung nach linksgrün sei. Wenn in Deutschland 64% der Journalisten linksgrün sind, sind es bei diesem Sender meiner Meinung nach mehr als 99%. Mit der Angabe von 64% bezog er sich auf die Ergebnisse der Journalismusbefragung 2024 der Technischen Universität Dortmund. Laut der Befragung gaben 46% der befragten Journalisten an, einer linken Partei nahe zu stehen. 41% gaben an, den Grünen nahe zu stehen, 16% bevorzugten die SPD. 6% sehen sich bei den Linken und 1% ist dem BSW zugeneigt. Demgegenüber gaben 23% an, sich keiner Partei nahe zu fühlen. Der CDU standen 6% nahe, der FDP 3, die AfD wurde nicht abgefragt. Zudem kritisierte er eine unwahre Berichterstattung über ihn selbst. Diese sei über mehrere Tage verbreitet und nicht korrigiert worden. Außerdem empfinde er es als scheinheilig, wenn sich der Sender nur im Vorfeld von Wahlen für die Abgeordneten in Bremen interessiere. Die Schuldenbremse. Ein wichtiges Thema im Wahlkampf und nun könnte sich Friedrich Merz auch hier ganz plötzlich umentscheiden, so wie er es bei den Grenzschließungen angedeutet hatte. Der neue Bundestag ist gewählt, aber der alte bis März noch beschlussfähig und könne daher noch über ein großes Paket entscheiden. Konkret geht es um eine Reform der Schuldenbremse, um ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr bereitstellen zu können. Laut Agentur Bloomberg geht es dabei um bis zu 200 Milliarden Euro. CDU-Chef Merz hat nach seinem Wahlsieg angekündigt, mit den Parteien des alten Bundestages zu reden. Der Grund dafür, Merz braucht für die Änderung eine Zweidrittelmehrheit. Die haben Union, SPD und Grüne im alten Bundestag, im neu gewählten aber nicht mehr. Dort sind AfD und Linke viel stärker als bisher und könnten Gesetzesänderungen mit der Sperrminorität blockieren. Die Grünen sind offen. Wenn Merz die Grünen für eine Zweidrittelmehrheit für eine Reform der Schuldenbremse braucht, muss er mit uns reden, sagte Fraktionschefin Katharina Dröge. Sie will ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr aber mit einer grundsätzlichen Reform der Schuldenbremse verknüpfen, um mehr Geld für Investitionen zu haben. Auch die SPD will an die Schuldenbremse ran, nicht nur für Panzer, sondern auch für Brücken, Straßen, Schienen, Schulen und so weiter. Fraktionschef Rolf Mützenich: Wir sind zu allem bereit. Mützenich beklagt, seine Partei habe CDU-Chef Merz mehrfach Gespräche über die Schuldenbremse angeboten, die er immer wieder abgelehnt habe. Jetzt ist er über den plötzlichen Sinneswandel von Merz überrascht. Ich wundere mich, wie schnell man das Rad neu erfinden kann. Nun solle derjenige, der ins Kanzleramt will, ganz konkret sagen, was er will. Merz' eigene Partei tritt dagegen auf die Bremse. Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frey zeigt sich zwar offen für ein neues Bundeswehr-Sondervermögen, die Reform der Schuldenbremse lehnte er aber bislang ab. Zu Bild sagte Frey: Die dramatischen geopolitischen Verschiebungen zwingen Deutschland und Europa zum Handeln. Wenn wir nicht zwischen den Interessen anderer Mächte zerrieben werden wollen, müssen wir unsere Fähigkeiten zur Verteidigung auf die Schnelle deutlich verbessern. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst warnte vor einer überhasteten Reform der Schuldenbremse. Die neue Bundesregierung muss erstmal Prioritäten setzen und den Haushalt auf Einsparpotenziale durchforsten, sagte Wüst der Rheinischen Post. Dann kann man schauen, was im Rahmen der geltenden Schuldenbremse möglich ist und erst dann über ihre Reform nachdenken. Die Schuldenbremse sorge für finanzpolitische Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit, so Wüst. Das waren die Kurznachrichten am Morgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier folgt, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Diese Sendung gibt es überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und jeden Tag um 10 Uhr gibt es diese Meldungen als noch ausführlichere Sendung auf YouTube zu sehen und zu hören. Schaltet auch dort gerne ein. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.